Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Schön, dass Sie dabei sind. Vor mehr als 40 Jahren hat Marokko die Westsahara besetzt. Seitdem kämpfen die Sahrauis gegen die Annexion ihrer Heimat und für ihre Unabhängigkeit. Und auch wenn seit 1991 Waffenstillstand herrscht, niemand kümmerte sich seitdem wirklich darum, dass daraus eine friedliche Lösung entsteht.
Nous, les Sahraouis qui se trouvent ici sous occupation marocaine, sous l'administration du Maroc.
Wir Sahraouis, die unter marokkanischer Besatzung und Verwaltung leben, haben keine Geduld mehr. Unsere Rechte werden mit Füßen getreten. Wir werden marginalisiert. Wir profitieren nicht vom Rohstoffreichtum unseres eigenen Landes. Wir Sahraouis leben hier als Menschen dritter Klasse. All unsere Rechte werden uns vorenthalten, ob wirtschaftlich, sozial oder politisch.
Was die bekannte Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar gerade beklagte, sagte sie vor 5 Jahren bei uns in der Weltzeit. Und es ist nach wie vor so aktuell wie eh und je. Dass wir heute erneut darüber berichten, liegt daran, dass die Fronten scheinbar in Bewegung geraten sind. Seit einigen Monaten wird nämlich unter der Führung der Vereinten Nationen wieder verhandelt. Aminatou Haidar glaubt, die Verhandlungen könnten die letzte Chance sein, den Konflikt friedlich zu lösen. Das sagte sie zumindest unserem Autor Paul Hildebrand, als dieser vor kurzem die Sahrauis besuchte in den Flüchtlingscamps im algerischen Teil der Sahara.
Die Luft ist noch kalt und klar am frühen Morgen. Auf dem Hof einer Grundschule hissen 2 Schüler eine Flagge. Um sie herum stehen etwa 40 Kinder und rufen auf Arabisch Parolen wie »Schneidet dem Eroberer den Kopf ab« und »Wir sind bereit für die Revolution«. Die Flagge hat die Farben schwarz-weiß-grün. In der Mitte prangt ein roter Halbmond, der einen Stern umschließt. Es ist die Flagge der Demokratischen Arabischen Republik Sahara, einem Staat, der nur aus 6 Flüchtlingslagern im Süden Algeriens besteht. Die Kinder sollen lernen, ihre wahre Heimat ist nicht Algerien, sondern die sogenannte Westsahara und ihr Feind heißt Marokko. Sie sollen sich darauf vorbereiten, in den Krieg zu ziehen. Die Westsahara ist eine Region an der Atlantikküste in Nordafrika, eingezwängt zwischen Marokko und Mauretanien. Und um dieses Gebiet tobt ein jahrzehntelanger Streit. Auf der einen Seite des Konflikts steht das Königreich Marokko, auf der anderen Seite die Sahrauis, ein indigenes Nomadenvolk. Beide beanspruchen die Westsahara für sich. Über diesen Konflikt wird nun in Genf wieder verhandelt. Unter Leitung der UNO soll endgültig geklärt werden, wem gehört die Westsahara. Ich reise in den algerischen Teil der Sahara, etwa 80 Kilometer von der Grenze zur Westsahara entfernt. Dunkle Teerstraßen schlängeln sich durch die Sandhügel, Kamele ziehen durch die karge Landschaft. Dazwischen erheben sich 6 Camps aus dem Staub, kleine Städte aus Lehmhütten, in denen rund 170.000 Menschen leben. Sie sind Flüchtlinge, die vor mehr als 40 Jahren aus der Westsahara vertrieben wurden. Nur wenige Meter von der Grundschule entfernt treffe ich eine Frau, die im Bürgerkrieg aus der Westsahara geflohen ist. Sie heißt Fatimatu, 61 Jahre alt und wartet in einem großen Zelt auf mich. Sie sitzt auf einem weichen Teppich und bereitet süßen, grünen Tee vor. Mit gekonnten Bewegungen gießt sie die heiße Flüssigkeit von einem Glas ins nächste.
Ich bin zusammen mit hunderten Frauen zu Fuß nach Algerien gelaufen, ohne Kleidung, ohne Besitz, nur mit meiner Mutter und der Mutter meines Mannes. 12 Tage lang haben wir uns vor den marokkanischen Bombern versteckt, dann haben wir die Camps erreicht.
Im Februar 1976 zog sich Spanien aus seiner letzten Kolonie zurück, der Westsahara. Zeitgleich annektierte das Königreich Marokko große Teile des Gebiets. Daraufhin begann ein blutiger Bürgerkrieg zwischen Marokko und der Polisario, einer Guerilla-Armee der Sahrauis. Fatimatu lebt seit mehr als 40 Jahren in den Camps. Sie besitzt mehrere Lehmhäuser, einen Fernseher, ein Smartphone. Ihr großes Zelt ist mit schweren Teppichen ausgelegt. Sie sagt, die Erinnerungen an die Flucht aus der Westsahara seien noch immer präsent.
Wir wurden immer weitergetrieben, von einem Ort zum nächsten, heimatlos, rechtlos. Viele von uns wurden ermordet, die Frauen misshandelt. Es war eine lange Zeit voller Schrecken.
Mehr als 15 Jahre dauerte der Bürgerkrieg. Erst im Jahr 1991 handelten die Gegner unter Leitung der UN einen Waffenstillstand aus. Er hält bis heute. Mittlerweile sind die Flüchtlingscamps zu kleinen Städten herangewachsen, mit Schulen, Krankenhäusern und Geschäften. Auf dem großen Markt im Camp Al-Ayun reihen sich kleine Läden entlang einer staubigen Straße. Es riecht nach Tee und gebratenem Fleisch. Khama ist 29 Jahre alt. Er schleppt Stoffe, Parfüms und Haushaltswaren in großen Kisten über die Straße. Er sagt, das meiste Geld wird für Handys und Hochzeitsartikel ausgegeben. Für junge Leute gäbe es kaum etwas zu tun.
Niemand hat hier einen festen Job. Manchmal gibt es ein wenig Arbeit, manchmal verdient man mehr, manchmal weniger. Das macht es so schwierig.
Alles dreht sich um die Rückkehr in die Westsahara. Viele der jungen Sahrawis sind deshalb frustriert. So wie nie. Auch er ist 29, auch er findet keinen richtigen Job. Er arbeitet als Freiwilliger im lokalen Radiosender und jobbt als Parkwächter.
Los jóvenes pueden ver en la tele las vidas normales de algunos jóvenes en Europa que cada uno.
Die Jugendlichen sehen im Fernsehen, wie die jungen Leute in Europa leben. Jeder hat dort Arbeit und kann durch die ganze Welt reisen. Hier studierst du und wenn du fertig bist, kehrst du zurück und findest keine Arbeit. Es gibt hier keine Fabriken, keine Firmen. Du musst eine schlecht bezahlte, harte Arbeit suchen und kannst deine Familie nicht unterstützen.
Viele von Nis Freunden haben sich bereits auf den Weg nach Norden gemacht. Einige von ihnen leben mittlerweile in Spanien. Nis sagt, er würde gerne bei seiner Familie bleiben, aber in den Camps könne er seine Träume nicht verwirklichen.
Tengo una vista que pronto voy a ir a Europa, a España o algo.
Ich habe den festen Plan, bald nach Europa auszuwandern, nach Spanien vielleicht. Zuerst werde ich hart arbeiten und Geld verdienen, dann will ich mir Kameras kaufen und eine eigene YouTube-Show machen. Ich will den Jugendlichen dort zeigen, dass es Menschen an anderen Orten der Welt gibt, die ein härteres Leben haben als sie.
Die Menschen in den Camps führen ein Leben im Wartemodus. Denn beim Waffenstillstand 1991 wurde beschlossen, ein Referendum soll über die Zukunft der Westsahara bestimmen. Doch bis heute wurde es nicht durchgeführt. Der Grund? Marokko und die Frente Polisario konnten sich nicht einigen, wer mit abstimmen darf. Nur die Bewohner von 1974, als Spanien noch das Gebiet beherrschte, oder auch die mittlerweile neu zugezogenen Marokkaner. Ahmed Bashir, 52 Jahre alt, Soldat. Er ist Sahrawi, in Marokko geboren und geflohen. Ich begleite ihn zur Patrouille in die Wüste. In einem Jeep fahren wir über eine Staubpiste aus den Lagern raus zu der Mauer, die Marokko einmal quer durch die Sahara gezogen hat. Sie zieht sich als gelber Streifen bis zum Horizont. 2500 Kilometer lang durchschneidet sie die Wüste. Es ist eine der längsten Mauern der Welt und Bashir beobachtet sie Tag für Tag.
Ich glaube, die Waffenruhe war ein Fehler. Die ganze Welt ist hergekommen und hat zugeschaut. Sogar im UN-Sicherheitsrat haben sie verhandelt, doch es hat alles nichts genutzt. Wir sind immer noch hier und die Situation ändert sich einfach nicht.
Bashir glaubt, die Sahrawis sollten zurück in den Krieg ziehen. Nur so lasse sich etwas an der Situation ändern. Doch die Kräfteverhältnisse haben sich seit den 80er Jahren gewandelt. Hinter der marokkanischen Mauer wartet eine moderne Armee mit über 100.000 Soldaten und einem Jahresbudget von rund 4 Milliarden Dollar. Der Boden vor der Mauer ist durchsiebt mit unzähligen Landminen. Würde es zu einem Krieg kommen, es wäre ein ungleicher Kampf. Gemeinsam mit Bashir fahre ich an das Ende eines trockenen Wadis. Dort warten seine Soldaten mit Tee und Ziegenfleisch. Viele von ihnen sind noch sehr jung. Ihnen sprießt gerade der erste Flaum im Gesicht. Bashir glaubt nicht, dass Marokko überlegen wäre. Sein Leben lang ist er Soldat gewesen. Seit dem Waffenstillstand wartet er darauf, dass es wieder losgeht. Um mir das zu beweisen, zeigt er auf seinem Handy ein Video aus dem Bürgerkrieg. Zu sehen sind marokkanische Soldaten, die auf dem Wüstenboden sitzen. Als sie gefragt werden, warum sie gefangen worden sind, antworten sie: Der Gegner war uns überlegen. Für Bashir ist das der Beweis, dass seine Armee auch in Zukunft gegen Marokko bestehen könnte. Der Konflikt schien von der Weltpolitik vergessen zu sein. Dann, im Dezember 2018, trafen sich Vertreter beider Parteien zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in Genf, um zu verhandeln. Nach einem zweiten Treffen im Frühling beschlossen sie, sich am Ende des Sommers ein drittes Mal zusammenzusetzen. In dem Konflikt geht es um viel Geld. In der Westsahara liegen gewaltige Mengen an Phosphat, das weltweit als Düngemittel benutzt wird. Auch deutsche Firmen interessieren sich längst für die Bodenschätze. Doch solange die völkerrechtliche Frage nicht geklärt ist, dürfen EU-Mitglieder dort nicht investieren. Noch immer leben in der Westsahara hunderttausende Sahrauis unter marokkanischer Herrschaft. Sie sagen, sie werden von Marokko unterdrückt. Aktivisten stellen Videos von Demonstrationen online und berichten von gewaltsamen Übergriffen der Polizei. Nachprüfen lässt sich das nur schwer, denn Journalisten dürfen nicht in die Westsahara reisen. Deshalb spreche ich am Telefon mit einer Aktivistin.
Es ist immer noch so, dass Marokko Demonstrationen verbietet. Sie nehmen Menschenrechtsaktivisten fest und lassen sie verschwinden. Sahrauis werden auf der Straße und bei den Demonstrationen angegriffen. Wenn sie im Gefängnis landen, leiden sie unter der schlechten Behandlung der marokkanischen Behörden.
Aminatou Haidar ist 52 Jahre alt. Sie wurde weltberühmt durch ihren friedlichen Protest gegen Marokko und hat dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Das Königreich Marokko streitet Haidars Vorwürfe ab. Für Marokko existiert weder ein Land Westsahara noch die Sahrauis. Es handelt sich bei der Polisario um eine radikale marokkanische Minderheit. Meine Fragen will die marokkanische Botschaft nur schriftlich beantworten.
In den südlichen Provinzen gibt es keine systematische Verletzung der Menschenrechte. Die Behauptungen und Anschuldigungen von Amnesty International basieren auf unbegründeten falschen Aussagen.
In Algerien verabrede ich ein Interview mit dem Präsidenten der Polisario. Er heißt Brahim Khalil, ein großer Mann mit grauem Schnauzbart. Bei den Sahrauis gilt er als Kriegsheld im Kampf gegen Marokko. Heute regiert er einen Scheinstaat. In seinem Palast bröckelt der Putz von den Wänden, flackernde Neonröhren beleuchten die Flure. Khalil empfängt mich in einem großen Saal mit schweren Möbeln, auf denen der Wüstenstaub liegt.
Die Sahrauis sind friedlich. Sie sind keine aggressiven Menschen, sie haben niemals einen Angriffskrieg geführt. Jeder Krieg, den wir geführt haben, war zu unserer Verteidigung. Deshalb glauben wir an eine friedliche Lösung. Die Sahrauis müssen selbst über ihre Zukunft bestimmen dürfen.
Viele afrikanische Staaten wie Südafrika, Äthiopien und Botswana haben sich politisch an die Seite der Sahrauis gestellt. Sie sehen Marokko als Handlanger Europas und bezeichnen die Westsahara als letzte Kolonie Afrikas.
Marokko verletzt seit Jahren die Vorgaben des Sicherheitsrats und des Völkerrechts. Wir erwarten, dass Marokko mit der internationalen Gemeinschaft und auch mit uns zusammenarbeitet. Nur so können wir gemeinsam eine nachhaltige Lösung für den Konflikt finden und den Sahrauis ihr Recht auf Selbstbestimmung verschaffen.
Doch es gibt auch unter den Sahrauis Kritik an der Führungsriege um Brahim Khalil. Seit einigen Jahren berichtet die Online-Zeitung Futuro Sahraui aus den Camps. Die Autoren schreiben über Korruption von Polisario-Funktionären und kritisieren die schleichenden Verhandlungen mit Marokko. Said Zawal Mohammed ist einer der Gründer von Futuro Sahraui. Der 36-Jährige lebt mittlerweile in Schweden und leitet von dort die Zeitung. Er sagt, in den Camps fehle es an Meinungsfreiheit.
Wir kritisieren die Vorgehensweise der Frente Polisario und wie sie an viele Themen herangehen. Zum Beispiel die Verhandlungen nach dem Waffenstillstand. Deshalb ist die Zeitung Futuro Sahrawi so wichtig für die Bevölkerung. Es ist eine Möglichkeit, Fehler zu kritisieren, ohne Angst vor Repressionen durch die Polisario haben zu müssen.
Im Camp treffe ich Salko Mohammed. Er ist 32 Jahre alt und führt den größten Handyladen im Camp Al-Ayun. Lange Glasvitrinen führen vom Eingang bis zur Theke. Darin reihen sich hunderte Handys aneinander. Mohammed klappt seinen Laptop hoch und bedient die Kunden. Er trägt seine dunklen Locken akkurat gescheitelt. Fast 10 Jahre lang hat er in Europa gelebt. Dann entschied er sich dafür, in die Camps zurückzukehren. Heute fährt er einen grünen Mercedes und trägt neue Markenturnschuhe.
Ich habe mit wenig angefangen, aber schon nach einem Jahr konnte ich mir einen eigenen Laden bauen. Ich habe viel gearbeitet, oft bis um 2 Uhr in der Nacht. Aber gut, es hat alles geklappt. Klar gibt es hier Menschen mit wenig Geld, aber es gibt viele Jugendliche, die einfach nicht arbeiten wollen. Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit.
Das Leben in den Camps hat sich für viele Bewohner längst normalisiert. Seit einigen Jahren erhalten die Camps Strom aus Algerien. Es gibt eine Filmschule und Computerkurse für Frauen. Und Mohamed Salko träumt nicht vom Krieg, er träumt vom Fußball.
Ich möchte ein Spiel von Manchester United sehen und das werde ich im kommenden Jahr auch machen, so Gott will. Ich habe keine großen Träume, aber die, die ich habe, die setze ich auch um.
Fußballfan Mohamed Salko über seinen Traum. Ich hoffe, dass er sich ihn erfüllen wird nächstes Jahr. Paul Hildebrand war das über den vergessenen Konflikt zwischen Marokko und den Sahrauis. Ob die Verhandlungen, die seit Dezember 2018 unter der Leitung der Vereinten Nationen geführt werden, eine Lösung bringen? Für ein Gebiet, das in etwa so groß ist wie Westdeutschland und das Marokko einfach so mal besetzt hat. Ich bin mit Jens Borchers in der marokkanischen Hauptstadt verbunden, unserem Korrespondenten zuständig für Nord- und Westafrika. Hallo nach Rabat, Herr Borchers.
Schönen guten Tag.
Herr Borchers, ist das so? Hat Marokko damals 1976 die Westsahara einfach so annektiert?
Sie hat sie einfach so annektiert, weil die Marokkaner gesagt haben, wir haben Gründe für diese Annektierung. Denn Marokkos König hat damals gesagt, die im Gebiet der heutigen Westsahara lebenden Stämme hätten dem marokkanischen Herrscher früher Gefolgschaft geschworen. Und das ist was ein sehr gewichtiges Argument innerhalb der marokkanischen Monarchie. Das taten sie, hat jedenfalls Marokkos König argumentiert, auch aus religiösen Gründen. Denn der marokkanische König ist ja nicht nur einfach der König, sondern er ist auch noch der Führer der Gläubigen in seinem Herrschaftsbereich. Und aus diesem Gefolgschaftsverhältnis der Stämme, die in der Westsahara leben, leitet Marokko ab, die Westsahara sei schon im 18. und 19. Jahrhundert Teil des Königreiches gewesen. Als dann Spanien 1975 seine Kolonie Westsahara aufgab, dann nutzte Marokko die Gelegenheit und annektierte das Gebiet. Gehindert hat sie im Prinzip keiner so richtig. Für den damaligen marokkanischen König Hassan II. War das innenpolitisch übrigens ein sensationeller Coup. Der umstrittene König konnte jetzt sagen, schau her, Volk, ich habe uns unsere Sahara zurückgebracht. Dass es in der Westsahara natürlich auch Rohstoffe wie Phosphat oder die Hoffnung auf Erdgas und Erdöl gab und gibt, das mag damals auch eine Rolle gespielt haben, aber diese Gründe sind natürlich offiziell nicht genannt worden.
Herr Borchers, aber die Gefolgschaft, von der Sie sprachen, die die Völker dieser Westsahara-Region ihrem Herrscher, marokkanischen König, geschworen haben in der Geschichte. Wir haben im Beitrag gehört, die Sahrauis sehen das ganz anders. Sie wurden nicht gefragt, sie wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.
Es hat ja damals rechtliche Untersuchungen von Seiten der Vereinten Nationen gegeben, als das Ganze so strittig war. Und die Vereinten Nationen sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, mag ja sein, dass die Marokkaner da irgendwelche Gefolgschaftsansprüche geltend machen aus früheren Jahrhunderten. Aber wir schätzen das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis höher ein und setzen das an die erste Stelle.
Mhm. Welche Rolle spielt Algerien? Viele der Sahrauis sind ja nach Algerien in die Camps geflohen, leben dort seit über 40 Jahren. Welches Interesse hat Algerien, ihnen eine Zuflucht zu geben?
Auch da würde ich gerne die Unterscheidung machen, was ist das Offizielle und was ist das Inoffizielle. Offiziell hat Algerien gesagt, wir haben ein großes Herz für Völker, die auf ihr Selbstbestimmungsrecht pochen, für Völker, die sich gegen Kolonialisierung wehren. Algerien war ja selbst bis 1962 französische Kolonie und unterstützte ideologisch und praktisch andere, die sich ebenfalls von Kolonialherren befreien wollten. Und so haben sie die Sahrauis gesehen. Inoffiziell gab es, glaube ich, auch noch ein paar andere Gründe. Beispielsweise, dass Algerien aus wirtschaftlichen Motiven einen Zugang zum Atlantik haben wollte. Oder natürlich auch auf Rohstoffe aus der Westsahara hoffte. Staaten tun ja selten etwas aus rein altruistischen Gründen. Und da sind die Algerier nicht anders als die Marokkaner.
Nun gibt es seit ungefähr einem halben Jahr wieder Verhandlungen. Zweimal hat sich Marokko und die Polisario, die Widerstandsbewegung des Sahrauis, getroffen. Auch Algerien war dabei unter der Führung der Vereinten Nationen. Wie schätzen Sie das ein?
Also zuletzt sind ja die Verhandlungen von Horst Köder, dem ehemaligen Bundespräsidenten, geführt worden. Der war ja keineswegs der erste Vermittler in diesem politischen Minenfeld. Und weder er noch seine Vorgänger haben de facto wirklich etwas voranbringen können. Kurz bevor Köder ging, schwirrten Gerüchte durch die Region, dass in Washington hinter den Kulissen Geheimgespräche geführt würden. Da säßen die Marokkaner mit den US-Amerikanern und dem Vermittler Köder beisammen. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht bestätigen. Fest steht nur, die Vereinten Nationen brauchen einen neuen Vermittler. Der müsste dann wieder versuchen, die Streithähne an einen Tisch zu bringen. Die sind aber inhaltlich nach wie vor sehr, sehr weit auseinander. Sie wissen, Marokko schlägt vor, dass die Westsahara Teil Marokkos bleiben soll, aber mit Autonomierechten innerhalb des Königreiches. Und die Algerier sagen, als wichtigste Schutzmacht der Polisario, es muss auch über Unabhängigkeit geredet werden können, obwohl es ja niemals einen unabhängigen Staat auf dem Westsahara-Gebiet gegeben hat, bevor die Polisario den ausgerufen hat. Diese Standpunkte sind weiterhin unversöhnlich, bisher jedenfalls.
Sie erwähnten Horst Köhler gerade, der hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgegeben, aber ein Nachfolger wird gesucht, sodass die Gespräche tatsächlich weiter fortgeführt werden. Herr Borchers, eine Frage zum Schluss, weil Sie die Polisario gerade erwähnten, die einfach so den Staat Westsahara ausgerufen haben. Wir wissen, dass in einem Krieg die Wahrheit zuerst stirbt. Wir haben eben im Beitrag gehört, unter welchen Bedingungen die Sahrauis in den Camps in Algerien leben. In den besetzten Gebieten muss es noch schlimmer sein. Entführungen, Missbrauch, Gewalt hört man. Wer gegen wen und warum, das können wir nicht beurteilen, denn Journalisten, wie auch unser Autor, dürfen dort nicht einreisen. Was wissen Sie darüber?
Ich weiß darüber, dass ich beispielsweise keine Chance habe, als Berichterstatter in die marokkanisch annektierte Westsahara zu kommen. Marokkos Behörden machen das sehr hübsch. Sie lehnen solche Anfragen nicht offiziell ab. Sie beantworten sie einfach nicht. Aber ohne Genehmigung komme ich da nicht rein. Das haben schon etliche Kollegen versucht. Ich bin da nicht der Einzige, aber das ist Tatsache. Zweitens, es gibt immer wieder Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die sagen, Marokkos Polizei und Militär würden mit Sahrawi-Demonstranten in der Westsahara ziemlich übel umgehen. Natürlich bestreitet Marokko das offiziell. Ich kenne allerdings auch Menschenrechtler, die sagen, das sind weitgehend Vorwürfe aus der Vergangenheit. Das ist deutlich besser geworden, immer noch fern davon, wirklich optimal zu sein, aber es ist besser geworden. Drittens, über die Flüchtlingslager der Polisario auf algerischem Gebiet hören wir immer wieder Geschichten von jungen Menschen, die eigentlich da gerne raus wollen, die beispielsweise gerne nach Europa gehen wollen. Manchen gelingt das auch, aber Fakt ist, offensichtlich, die Polisario übt teilweise ziemlich üblen Druck auf diese jungen Leute aus, um sie daran zu hindern, denn wenn die jungen Leute weggehen, dann bleibt ja irgendwann kein Volk mehr, das den Anspruch auf den eigenen Staat aufrechterhalten könnte. Und das wollen die Polisario-Führer offensichtlich gerne verhindern.
Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Jens Borchers war das, unser Korrespondent aus Rabat, mit seinen Einschätzungen über den Westsahara-Konflikt, der Jahrzehnte alt ist und sehr verfahren. Danke dafür, Herr Borchers.
Sehr gerne.
Das war die Weltzeit für heute. Wenn Sie zum Vergleich unsere Reportage von vor 5 Jahren hören wollen über den vergessenen Aufstand der Sahrauis, Sie finden sie in unserem Archiv unter www.deutschlandfunkkultur.de. Morgen taucht die Weltzeit ein in das Aloha-Lebensgefühl von Hawaii. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.